Ja, du bist unser Herr und unser Gott und dich wollen wir loben und dich wollen wir preisen und dir wollen wir alle Ehre geben. Denn du bist groß und du bist gut und du bist mächtig. Halleluja, dir sei alle Ehre. Wir loben dich, wir ehren dich und wir verehren dich. Auch heute und auch jetzt in diesem Gottesdienst. Herr, ich bitte dich um deinen Segen für mich jetzt, dass du mich befähigst, dein Wort zu verkünden. In der Art und Weise, wie du das vorhast, Herr. Dass dein Wille geschieht. In Jesu Namen. Halleluja. Amen. Liebe Gemeinde. Schön, dass ihr alle da seid. Dass ihr dem Wort lauschen wollt, das der Herr mir aufs Herz gegeben hat, auch für euch. Ich möchte mit euch zusammen lesen aus einem Bußpsalm, aus dem Psalm 32, den Vers 8. Psalm 32, Vers 8. Denn du hast zu mir gesagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten und immer meinen Blick auf dich richten. Und ich finde das so eine wunderbare Zusage, die wir hören hier in einem der Psalmen. Und wenn wir viele andere Psalmen lesen und wenn wir viele andere Verse in der Bibel lesen, dann lesen wir immer Ähnliches oder ganz oft Ähnliches. Ich will dich leiten, ich will dich führen. Ich schaue, dass es dir gut geht. Ich höre auf deine Gebete. Und die Frage, die ich heute so in den Raum stellen möchte, ist, können wir diesem Wort vertrauen? Können wir das wirklich annehmen? Können wir das glauben? Können wir sagen, ja, das ist die Wahrheit? Und wenn ja, warum? Ich mag euch dazu eingangs was erzählen aus meinem Leben. Das ist jetzt einige Jahre her, es war 2008. Ich habe ein Haus gebaut bei mir zu Hause. Und habe da mich sehr engagiert beim Hausbauen. Und dann, wo wir schon fast fertig waren, so kurz vorm Einzug, war dann noch so eine größere Mauer, so eine Betonmauer, die war gerissen. Da habe ich entschieden, okay, die wird ausgetauscht. Da habe ich mich um diese Mauer gekümmert. Die war hinten aufgefüllt mit Erde. Ich habe die dann mit der Flex in der Mitte, dort wo der große Riss war, habe ich die auseinandergeschnitten. Und am Tag vorher hatte ich noch überlegt, wie ich das so mache und gesagt, ja, so und so mache ich das, so muss ich es abstützen und so. Und habe das dann einfach nicht getan, warum auch immer. Habe ich einen richtig großen Fehler gemacht und schneide dann mit der Flex da von oben nach unten und das Material von hinten, drückt die Betonplatte nach vorne. Zu irgendeinem Zeitpunkt sehe ich, dass der Spalt eben nicht so bleibt, wie er ist, sondern dass der Spalt eben größer wird. Ich mache einen Satz nach hinten und genau im selben Augenblick springt mir diese Betonplatte entgegen zu mir. Kommt ein bisschen an meinen Fuß ran und zerstört mir dabei Schienbein und Wadenbein. Einfach nur abgeknickt. Glück im Unglück, hätte noch ganz anders rausgehen können. So eine kleine Millisekunde später, wenn ich wegspringe, und da geht es wirklich nur um so kleine Millisekunden, mehr geht es da nicht. Dann liegt die Platte entweder auf dem Fuß drauf. Dann könnte ich vielleicht jetzt nicht mehr ganz so entspannt hier stehen für euch. Oder liegt ganz auf mir drauf. Dann stehe ich gar nicht mehr da. Kam ins Krankenhaus, war dann 14 Tage im Krankenhaus, hat man schön operiert, alles schön mit Nägel und Schrauben und Platten, wie sich das gehört. Dann ist es nicht so geheilt, wie das hätte sein sollen. Warum? Weil so ein klitzekleiner Knochensplitter irgendwo da unten am Fuß noch rumgesaust ist, den man nicht sofort gefunden hat. Und es ist alles wieder wunderbar verheilt. Ich stehe dann auf, marschiere rum. Durch die Bewegung bewegt sich der Splitter ein bisschen, zerstört ein bisschen Gewebe und dann platzt die Naht wieder auf, kommt wieder Blut raus und alles uncool, total uncool. Und dann bin ich 6 Monate im Krankenstand. Und das ist auch total uncool. Wenn du gewohnt bist, jeden Tag zur Arbeit zu gehen und dann bist du 6 Monate komplett außer Gefecht. Und die meiste Zeit legst du rum, wirst ungefähr 6 oder 8 Mal, ich habe nicht mehr mitgezählt zum Schluss, operiert, damit man das irgendwie wieder in den Griff bekommt. Heute ist alles wieder gut. Halleluja, und ich preise den Herrn auch dafür. Und zwischendurch hat mich ein Bruder besucht und der fragt mich, du Roland, wie ist das eigentlich? Hast du da irgendwo einen tieferen Sinn dahinter gesehen, gefunden? Warum ist dir das passiert? Und da muss ich sagen, keine Ahnung. Warum passiert mir sowas? Brauche ich das? Gehört das zu mir? Ist das notwendig? Nein, das ist überhaupt nicht notwendig. Weder bei mir, noch bei euch, noch bei sonst irgendeinem Menschen auf der Welt. Keine Ahnung, warum solche Dinge passieren. So, nach ungefähr einem Jahr war dann so eine Schlussuntersuchung, wo man das Ganze nochmal so final gesagt hat, okay, das ist jetzt der Stand wegen Unfallversicherung und so. Und dann hat der Arzt eben meine beiden Beine abgemessen. Okay, der ist so lang, also gleich lang, sage ich, na, du, warte mal einen Augenblick, misst nochmal nach, dass das so wirklich stimmt, dass es wirklich richtig ist, dann misst er nach, von da bis da, okay, gleich lang. Ganz sicher, ja, zweimal gemessen, gleich lang, sage ich, okay. Ich habe vor 30 Jahren zuvor, hatte ich schon mal einen Autounfall, wo ein Oberschenkel gebrochen war und da bin ich aus dem Krankenhaus entlassen worden, wo der linke Fuß um 2,5 Zentimeter kürzer war. So, und jetzt sind beide gleich lang. Finde ich natürlich gut. Halleluja. Auch dafür preise ich dem Herrn. Aber die Frage ist trotzdem, war das notwendig, dass ich 6 Monate im Krankenstand bin, dass meine beiden Füße gleich lang sind? Nein, ist überhaupt nicht notwendig aus meiner Sicht der Dinge, okay? Und ich weiß ganz genau, der Herr, der braucht bloß mit dem Finger schnippen und kann sagen, so, beide gleich lang, fertig. Ja, einfach nur über Nacht. Ist so, reicht aus. Warum erzähle ich euch das jetzt ganz zu Anfang? Wartet da ein bisschen ab. Ganz, ganz zum Schluss komme ich nochmal auf das Thema zurück. Der Grund, warum ich das sage, ganz zu Anfang ist, der mich gut kennt, der sagt, ja, wenn ich so weiter dann predige, kann sagen, du, bei dir läuft auch nicht alles immer super. Stimmt. Der mich vielleicht nicht so gut kennt, nur wenn ich da vorne stehe und ein bisschen was erzähle, so von mir, der sagt, warum? Bei dir läuft alles super. Ja, klar kannst du so entspannt predigen da vorne. Tolle Frau, tolle Kinder, alles prima. Ja, stimmt auch. Beides ist die Wahrheit. Alles ist super. Aber ein bisschen andere Dinge gibt es auch. Ich mag euch erzählen von Vertrauen. Wie kann man diesem Wort vertrauen, das man hier liest in der Bibel? Wir dürfen Jesus als unseren Freund nennen, als unseren Bruder. Wir dürfen zu unserem Gott dürfen wir Papa sagen, wir dürfen liebender Papa sagen. Und wenn wir lesen in dem Gleichnis im Lukas, im Kapitel 11, ab Vers 5, wo einer zu seinem Freund geht und ihn um 3 Brote bittet, und der da mitten in der Nacht anklopft und sagt, du, leih mir doch bitte 3 Brote. Und da kann man sich die Frage stellen, zum Leben würdest du mitten in der Nacht gehen, wenn du in der Not bist, wenn dir etwas fehlt, zu wem geht man da? Geht man da zu einem entfernten Bekannten, den ich irgendwann gelegentlich mal auf der Straße treffe und nicht beachte oder zu dem ich vielleicht ab und zu Hallo und Grüß dich sage? Gehe ich da zu dem Nachbarn, mit dem ich öfter Streit habe? Gehe ich da zu dem oder dem? Na, als allererstes fallen mir doch Leute ein, wo ich sage, okay, zu denen habe ich Vertrauen, die kenne ich gut. Die würde ich als Freund und nicht nur als Bekannte beurteilen. Das sind Freunde von mir. Zu dem würde ich gehen und denen würde ich es zumuten, dass ich ihn mitten in der Nacht aufwecke und dass ich anklopfe und sage, bitte mach deine Tür auf, ich habe Not, bitte hilf mir. Denn von ihm kann ich am ehesten erwarten, dass er mir eben diese 3 Brote gibt. Den ich nicht kenne, der sagt, weg von mir. Ich habe kein Interesse, jetzt aufzustehen und dir etwas zu geben. Warum auch? Nicht notwendig. Also es geht darum, dass wir in Gott, in Jesus einen Freund, einen Bruder, den liebenden Papa sehen. Und wie können wir das schaffen? Indem, dass wir auch unseren Teil dazu beitragen, dass wir sagen, okay, du bist mein Freund. Denn das ist auch ganz weltlich, wenn ich jetzt sage, Christian, du bist mein Freund, aber ich habe nie Beziehung mit dir. Ich sehe dich nie, ich treffe dich selten, bis überhaupt nie. Ab und zu mal von der Entfernung, wo ich dann ein bisschen wink, kann ich dann sagen, Christian, du bist mein Freund? wäre wahrscheinlich schwierig. Ich muss mit meinem Freund muss ich Beziehung haben. Ich muss mit ihm zusammenkommen. Ich muss ihn treffen. Und da gibt es ein paar so Grundregeln, wie man Freunde gewinnt oder wie man Freunde behält. Und da gibt es eine ganze Reihe. Drei von diesen habe ich hier mal notiert. Die möchte ich euch vorlesen. Das drei ist: Interessiere dich ehrlich für andere. Interessiere dich ehrlich für deinen Freund. Zweiter Punkt, sei ein guter Zuhörer. Ein dritter Punkt, sprich über Herzensangelegenheiten des anderen. Die drei Punkte schauen wir uns einfach so ein bisschen an. Zum ersten Punkt, interessiere dich ehrlich für den anderen. Verbringe Zeit mit deinen Freunden. Verbringe einfach nur Zeit mit deinen Freunden. Das ist eines der wichtigsten Dinge, denke ich, überhaupt. Und somit auch mit Gott. Verbringe Zeit mit Gott. Je mehr Zeit du verbringst mit dem Herrn, desto mehr Freundschaft kann da entstehen. Und heute früh ist mir irgendwie so eingefallen, wie ist es so, Zeit mit Gott zu verbringen oder überhaupt Zeit mit Menschen zu verbringen, Zeit mit Freunden zu verbringen. Und es hilft uns, glaube ich, nichts, wenn wir einmal in die Woche in die Wirtschaft gehen und dann sagen, ja, der Wirt ist mein bester Freund. Aber was macht der Wirt? Ja, wenn wir bestellen, dann bringt er uns ein halbes Bier oder ein Essen oder ein Limo oder ein Kaffee oder was auch immer. Ja, was wir eben bestellen. Und solange er das macht, sagen wir, der Wirt ist mein guter Freund. Und wenn er jetzt halt nicht mehr macht, was ich ihm sage, wenn ich nicht mehr sage, wenn er sagt, jetzt bekommst du aber kein Bier mehr. Jetzt reicht's aber. Und wenn ich dann recht traurig bin und sage, ja, war das jetzt wirklich mein Freund? Na, wenn da kein Zwiegespräch stattfindet, wenn ich da nicht noch ein paar Worte mehr mit ihm wechsle, außer dass ich meine Bestellung abgebe und die Bestellung kommt. Also muss irgendwie ein bisschen mehr kommen. Und viele sagen, Gott, ich möchte ja so gern hören von dir. Ich möchte deine Weisungen so gern hören und annehmen. Ich möchte wissen, was du von mir verlangst und erwartest. Was deine Weisung ist. Soll ich noch ein Bier bestellen oder nicht? Soll ich Zucker in Kaffee reingeben? Also es sind ganz einfache Fragen, aber es geht ja ganz oft um die ganz wichtigen Fragen. Soll ich meinen Beruf wechseln? Soll ich meinen Arbeitgeber wechseln? In welche Schule soll ich meine Kinder schicken? Welchen Beruf sollen meine Kinder erlernen? Wie soll ich mein Geld anlegen? Oder wo soll ich Geld herbekommen? Da gibt es immer so unterschiedliche Dinge. Das sind doch ganz entscheidende Fragen. Und da erwarten und erhoffen wir uns die großen und die wichtigen Antworten. Aber da dürfen wir immer zuerst den ersten Schritt machen und dann erst der zweite. Und ich glaube, dieses Hören von Gott, dass wir diese Weisung wirklich bekommen, dass wir diese Antworten auf unsere tiefen Fragen wirklich bekommen, da geht ein Schritt zuvor. Nämlich, dass wir Zeit mit Gott verbringen, dass wir lernen und wissen, wie ist er, wie denkt er, was hat er für ein Wort für uns. Und das sage ich, lies einfach in der Bibel. Lies jeden Tag ein Kapitel und du wirst erfahren, welche Worte auch für dich sind. Und je besser du deinen Freund kennenlernst, desto besser hörst du auch die Worte, die dein Freund zu dir spricht. Dieser zweite Schritt steht dann in Jeremia 33, Vers 3. Jeremia 33, 3. Rufe mich an, dann will ich dir antworten und will dir Großes und Unfassbares mitteilen, das du nicht kennst. Rufe mich an. Aber das ist dann der zweite Schritt. Verbring einfach Zeit mit Papa. Der zweite Punkt von diesen Grundregeln, sei ein guter Zuhörer. Matthäus 6, Vers 7 und 8. Matthäus 6, Vers 7 und 8. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Zeit mit Freunden zu verbringen, heißt eben genau nicht, dass nur du sprichst, respektive dass nur ich sprich, dass nur ich immer meinen Mund offen habe. Der andere muss, darf und soll unbedingt auch zu Wort kommen, weil sonst ist das eine ganz einseitige Beziehung. Sei ein guter Zuhörer. Man kann auch mit seinen Freunden, man soll auch mit seinen Freunden einfach mal Zeit verbringen, die man selber nicht die ganze Zeit spricht und einfach mal ein offenes Ohr hat und sagt, wie geht's dir eigentlich? Und wenn nicht unmittelbar eine Antwort kommt, sei geduldig. Frag ein zweites Mal, wie geht's dir eigentlich? Ja, wenn die Beziehung noch nicht ganz so intensiv ist, dann dauert es manchmal so ein paar Augenblicke, bis dann wirklich ein Ping-Pong entsteht. Aber dem muss man Gelegenheit geben. Stille Zeit heißt ja auch stille Zeit. Warum heißt stille Zeit stille Zeit? Ja, auch mal zuhören. Soll, darf und muss. Ich finde das total wichtig. Der dritte Punkt ist, sprich mit deinem Freund über Herzensangelegenheiten. Sprich mit ihm über Herzensangelegenheiten, nicht über deine Herzensangelegenheiten, sondern über die des anderen. Was ist die Herzensangelegenheit von deinem lieben Mann? Was liegt ihm am Herzen? Was liegt deiner Frau am Herzen? Das sind auch Fragen, die man an Gott richten kann. Was sind Herzensangelegenheiten, Papa? Was ist dir ganz besonders wichtig? Und da lesen wir total viel in der Bibel. Eines habe ich einfach mal so rausgepickt, Jeremia 31, Vers 33, 34. Jeremia 31. Und ich werde ihr Gott sein. Und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder seinen Bruder lehren und sagen, erkennt den Herrn. Denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Das ist eine Herzensangelegenheit von unserem Herrn, dass er uns kennt, dass wir ihn kennen. Denn sie alle werden mich kennen. Das ist eine Herzensangelegenheit. Und wenn wir lesen in der Schrift, dann finden wir noch ganz, ganz viele andere Dinge. Aber das ist so ein Punkt, der gehört dazu, wie man Freunde gewinnt. Sprich über die Herzensangelegenheiten. Papa, was ist dir wichtig? Und dann ganz aktiv zuhören. Ein ganz anderes Thema, was ich hier noch mit einschieben mag, wenn es ums Thema Vertrauen geht. Und die Bibel erinnert uns auch immer wieder daran, dass wir auch in Finanzen treu sein dürfen. Dass wir auch da in dieser Beziehung vertrauensvoll umgehen dürfen und Vertrauen haben dürfen zu dem Wort, was der Herr uns gegeben hat. Ich glaube nicht umsonst, steht im Neuen Testament in dem Evangelium, mehr über Finanzen drin, als über Himmel und Hölle. Also ist das scheinbar schon auch so eine Herzensangelegenheit, dass wir auch da treu sein dürfen. Und wenn man da schaut, dass so ein paar Tage vor Jesus ans Kreuz für uns ging, er im Tempel saß und dass ihm selbst dann noch aufgefallen ist, dass eine Witwe zwei Schärflein in den Opferkasten einlegt und darüber gesprochen hat mit seinen Jüngern, und denke ich mal, ist das schon auch ein wichtiger Punkt. Gab es da nicht wichtigere Dinge, über die man spricht, so kurz bevor Jesus dann ans Kreuz geht? Hätte er da nicht wichtigere Dinge gefunden, über die er spricht mit seinen Jüngern? Nein, ich glaube, auch das Thema ist ihm ein wichtiges Thema. Oder? Auch da dürften wir einerseits treu sein, aber dürfen wir auch Vertrauen haben zu dem, was der Herr uns sagt. Matthäus 6,1 steht, Matthäus 6,1, habt Acht auf eure Gerechtigkeit. Also Gerechtigkeit ist gemeint, die Wohltaten, die Almosen. Also das, was wir über den Zehnten hinaus geben dürfen. Und wenn ich mehr gebe, als eigentlich notwendig ist, dann hat das schon auch wirklich mit Vertrauen zu tun. Aber es steht nicht geschrieben, wir sollen mehr geben, als notwendig ist, sondern wir sollen darauf achten. Achte darauf. Vergiss es nicht. Streich es nicht raus aus deinem täglichen Umgang mit Geld und Finanzen. Auch hier in diesem Punkt dürfen wir unserem Herrn vertrauen. Ich bin mir ganz sicher, dass unser Herr sich niemals lumpen lässt. Und wir dürfen immer mit dem himmlischen Wechselkurs rechnen. Der Wechselkurs kann sein, der in Malachi 3,10, jeder kennt den. Ich mag ihn trotzdem noch mal vorlesen. Bringt den ganzen Zehnten ins Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich darin, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch dann nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Ob ich euch dann nicht die Fenster des Himmels öffnen werde. Und das ist auch ganz eine klare Vertrauensgeschichte. Ja, dieses Geben und Bekommen. Ja, dass dieser himmlische Wechselkurs dann wirklich eintrifft. Ja, ich darf zuerst mich einfach lösen davon und darauf Vertrauen haben, dass das so ist. Wichtig aber auch im gesamten Kontext vom Neuen Testament sehe ich das schon so, dass dieser Zehnte nicht eine Gesetzmäßigkeit ist, an die wir uns definitiv halten müssen, sondern das Thema ist da aus meiner Sicht ein ganz anderes, nämlich alles, was wir haben, gehört dem Herrn. Und wir sind Verwalter und müssen sorgsam damit umgehen und das ist unser Job. Wir müssen darauf achten, dass es so eingesetzt wird, dass es richtig ist. Und dazu gehört eben auch, dass wir Jesus als unseren Freund nennen, dass er unser bester Kumpel ist. Und mit unserem besten Kumpel sprechen wir auch mal über Finanzen. Oder? Mit wem denn sonst? Mit irgendeinem Bekannten auf der Straße? Ja, kannst du nicht über Finanzen sprechen? Mit einem Banker? Ja, schon auch, aber in welche Richtung ist er ausgerichtet? Ja. Muss er seine Sachen irgendwie an den Mann bringen und dem Banker, dem Arbeitgeber muss sie irgendwie gut gehen, weil er mag ja jeden Monat seinen Lohn haben. Also er ist schon leicht einseitig. Ich mag das jetzt nicht zu sehr ins schlechte Licht rücken. Nein, nein, die machen ihren Job wenigstens zu manchen schon ganz gut. Aber es ist ein Stück weit einseitig. Aber dein bester Freund, der meint es gut. Aber nur dann, wenn ihr beide sagt, okay, wir haben eine tiefe, eine innige Beziehung. Wir sind echte Freunde zusammen. Vertrauen sollen wir unserem Herrn, so wie Kinder das machen. Matthäus 19, Vers 14. Jesus aber sprach, lasst die Kinder und wehret ihnen nicht, zu mir zu kommen. Denn solchen gehört das Reich der Himmel. Denn solchen kann man auch übersetzen mit den so Beschaffenen. Den so Beschaffenen gehört das Reich des Himmel, der Himmel. Ich komme da nochmal zurück auf den Eingang, wo ich gesagt habe, kann man dem Wort vertrauen und was ist, wenn es eben genau nicht so ist. Wenn unser Vertrauen nicht immer so belohnt wird, weil auch damals, 2008, habe ich schon dem Herrn vertraut und dann passiert trotzdem sowas, dann läuft es eben nicht genau so, wie ich mag. Insgesamt muss ich definitiv sagen, ist die Gesamtheit des Wortes und das, was ich immer wieder davon bekomme und erlebe, äußerst vertrauenswürdig. Äußerst. Und dann gibt es zwischendrin immer mal so einen Punkt, wo man sagt, warum? Und das versteht man dann nicht. Aber ich habe irgendwann mal eine Entscheidung getroffen. Und ich habe gesagt, du bist mein Herr und Gott. Du bist mein bester Freund. Und ich vertraue dir. Und du meinst das gut mit mir, und zwar alle Zeit. Auch wenn manchmal Dinge dabei sind, die ich in dem Augenblick nicht verstehe. Manchmal lösen sich diese Dinge dann später auf und ich sage, ja, es war richtig, dass das damals meine Bitte nicht erfüllt worden ist. Dass das so gelaufen ist, wie es eben gelaufen ist. Und manchmal sind dann auch wieder Dinge dabei, da wo ich heute noch sage, war nicht notwendig. Habe ich nicht verstanden. So ist es. Wichtig sind aber zwei Dinge. Das eine ist, dass das, was wir Gutes erfahren, das, was toll gelaufen ist, dass wir das auf unseren Gürtel schreiben und um unsere Hüften binden und dass wir an das immer denken, dass wir das nicht vergessen. Vergiss nicht, was ich dir Gutes getan habe. Dass wir uns das aufschreiben. Also am besten dann einen dicken Zettel machen und an unseren Spiegel ranheften. Das war das, was ich Gutes erfahren habe. Heute, manchmal sind es kleine Dinge, manchmal sind es ganz große Dinge. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, und mit dieser Geschichte möchte ich dann abschließen. Stell dir vor, ein kleines Kind kommt ins Krankenhaus, es wird operiert. Hat keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal einen Nabelbruch, egal. Wird operiert, Narkose und wacht aus der Narkose auf. Du, Vater oder Mutter, sitzt neben deinem Kind. Das Kind wacht aus der Narkose auf, hat zuerst noch genügend Schmerzmittel, also Schmerzen hat es keins, aber ich weiß es selber aus eigener Erfahrung, du hast Hunger und Durst, vor allem Durst. Durst gehabt wie nochmal was. Das war für mich total schlimm, wo ich da stundenlang nichts zu trinken bekommen habe. Und dann habe ich gefleht, bitte gib mir was zu trinken. Ich habe Durst. Was habe ich bekommen? Nichts. Nichts zu essen, nichts zu trinken. Dann ist ab und zu eine Schwester aus Mitleid zu mir gekommen, hat so ein dickes, großes Wattestäbchen genommen, hat es in Wasser eingetunkt, hat mir dann den Mund ein bisschen benetzt. Ach, das war total angenehm, aber meine Bitte ist nicht erfüllt worden, nämlich, ich habe Durst gehabt, ich wollte was trinken. War das zu meinem Besten oder zu meinem Schlechten? War zum Besten, oder? Und es war total wichtig, dass ich nichts zu trinken bekommen habe, weil mir wäre es total schlecht gegangen, wenn ich da was zu trinken bekommen hätte. Und wenn meine Bitte erfüllt worden wäre, das wäre mir nicht zum Vorteil gewesen. Oder? Sind wir uns einig? Wochen später, wenn ich an die Situation darüber nachdenke, was bleibt an mir hängen? Ich habe nichts zu trinken bekommen. Und das Kind weiß nicht, dass es besser für es war. Woher soll das kleine Kind das beurteilen können, dass es trotzdem besser war, dass du nichts zu trinken bekommen hast? Weil dir wäre es schlecht gegangen. Aber wenn du das nicht weißt, sagst du, geht gar nicht. Aber das Kind hat Vertrauen zu dir, zu deinen Eltern, zu Vater und Mutter hat das Kind Vertrauen und sagt, Papa, ich mag was zu trinken haben. Und Papa sagt, ist besser, du bekommst nichts. Das Kind, weil es Vertrauen zu den Eltern hat, bleibt einfach entspannt im Bett liegen und sagt, okay, du weißt es besser, dein Wille geschehe. Denn du hast den Weitblick und nicht Stress machen, herumschreien und gib mir und gib mir und gib mir. Falsch. Vertrauen haben. Der Herr meint es gut mit dir, mit mir, mit uns, mit jedem Einzelnen. Und das ist die Botschaft. Ich fasse nochmal zusammen. Wir dürfen Vertrauen haben. Wir dürfen Vertrauen haben zu jedem einzelnen Wort, was geschrieben ist. Wir dürfen Gemeinschaft haben. Wir dürfen Jesus als unseren Freund und Bruder, als unseren besten Bekannten sehen und annehmen. Und dürfen dann einfach mit ihm Zeit verbringen, dürfen ihm zuhören, und dürfen mit ihm über seine Herzensangelegenheiten sprechen. Und dann werden wir viele Dinge verstehen, die uns sonst vielleicht oder ganz sicher sogar im Verborgenen bleiben. Ich darf noch beten zum Abschluss.